Hallo und herzlich willkommen zum Longevity Mastery Podcast. Mein Name ist Uta Pettino und ich bin Expertin für gesunde Langlebigkeit und Präventionsmedizin. In diesem Podcast sprechen wir über Ernährung, Bewegung, Regeneration, Stressmanagement und weitere Faktoren eines gesunden Lebensstils. Du bekommst hier wissenschaftliche fundierte Informationen, praktische Impulse und alltagstaugliche Ideen rund um das Thema Longevity. Hinweis: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Information und ersetzen keine individuelle, medizinische oder therapeutische Beratung. Und jetzt geht es zur heutigen Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Eisen gehört zu den Mineralien, die fast jeder kennt und die trotzdem so häufig unterschätzt werden. Heute möchte ich gemeinsam mit dir anschauen, was Eisen im Körper wirklich leistet, warum ein Mangel so oft unerkannt bleibt und was das konkret für deine Gesundheit, dein Healthspan und dein biologisches Altern bedeuten kann. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Longevity Mastery. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschalten hast. Fangen wir mit der Frage an, die eigentlich am Anfang stehen sollte: Was macht Eisen überhaupt in unserem Körper? Eisen ist ein essentieller Mineralstoff, das bedeutet, unser Körper kann ihn selbst nicht herstellen und ist vollständig darauf angewiesen, ihn über die Nahrung aufzunehmen. Die bekannteste Aufgabe von Eisen ist seine Rolle im Hämoglobin. Das ist der rote Blutfarbstoff, der den Sauerstoff von der Lunge in alle Gewebe und Organe unseres Körpers transportiert. Weniger bekannt, aber genauso wichtig: Eisen ist direkt in die Energieproduktion unserer Zellen eingebunden. In den Mitochondrien, das sind die Kraftwerke unserer Zellen, wird Eisen gebraucht, damit aus Nährstoffen, aus der Nahrung überhaupt nutzbare Energie entstehen kann, also ATP. Außerdem wird Eisen für die Bildung von Neurotransmittern benötigt, also für jene Botenstoffe im Gehirn, zu denen Dopamin, Serotonin und Noradrenalin gehören. Und jetzt kommt etwas, das viele überrascht. Eisen wird auch mit der Schilddrüsenfunktion in Verbindung gebracht. Die Schilddrüse braucht ein Enzym namens Thyroperoxidase, um Jod zu binden und daraus die Schilddrüsenhormone T3 und T4 herzustellen. Und dieses Enzym ist eisenabhängig. Ohne ausreichend Eisen kann die Thyroperoxidase ihre Arbeit also nicht vollständig erfüllen, was bedeutet, dass die Schilddrüse trotz ausreichend Jod möglicherweise nicht optimal arbeiten kann. In der Forschung wird diskutiert, dass ein Eisenmangel die Schilddrüsenfunktion beeinflussen kann, selbst wenn die Schilddrüse strukturell völlig unauffällig ist. In meiner eigenen Arbeit habe ich beobachtet, dass ein erhöhter TSH-Wert, das ist das Steuerhormon der Hirnanhangsdrüse, das die Schilddrüse zur Hormonproduktion anregt, häufig zusammen mit niedrigen Eisenspeichern auftreten kann. Das ist von mir eine Beobachtung, kein Beweis für eine direkte Kausalität, aber es ist ein Zusammenhang, den ich für relevant halte und der mich in meiner Praxis dazu bewogen hat, bei erhöhten TSH auch immer den Eisenstatus mit zu überprüfen. Eisen wirkt also auf mehreren Ebenen gleichzeitig und ein Mangel macht sich deshalb selten nur an einer einzigen Stelle bemerkbar. Das ist wichtig zu wissen. Warum hat man eigentlich zu wenig Eisen, obwohl man sich gesund ernährt? Dafür gibt es im Wesentlichen drei Ursachen, die ich dir kurz erklären möchte. Der erste Grund ist ein erhöhter Verlust. Wer eine Monatsblutung hat, verliert dabei monatlich relevante Eisenmengen. Und bei einer starken Blutung kann das manchmal mehr sein, als die Ernährung allein ersetzen kann. Auch kleine chronische Blutungen im Magen-Darm-Trakt, zum Beispiel durch eine regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln, sind ein häufig unterschätzter Verlustweg von Eisen. Der zweite Grund ist eine schlechte Aufnahme aus der Nahrung. Es gibt zwei Formen von Eisen in unserer Nahrung. Einmal Hemmeisen aus tierischen Quellen, wird mit etwa 15-35% vom Darm aufgenommen. Das ist vergleichsweise sehr gut. Nicht-Hemmeisen aus pflanzlichen Quellen hingegen wird vom Darm oft zu weniger als 5% tatsächlich resorbiert, also wirklich aufgenommen. Dazu kommen natürliche Hemmstoffe wie zum Beispiel Phytate in Vollkornprodukten, Polyphenole in Tee und Kaffee sowie viel Calcium auf einmal können die Eisenaufnahme zusätzlich bremsen. Der dritte Grund ist eine gestörte Aufnahme im Darm selbst. Erkrankungen wie zum Beispiel Zöliakie, das ist die Glutenunverträglichkeit, aber auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder eine Besiedlung mit dem Magenkeim Helicobacter pylori können dazu führen, dass die Darmschleimhaut Eisen einfach nicht mehr richtig aufnehmen kann, egal wie ausgewogen die Ernährung ist. Zu den Risikogruppen zählen vor allen Dingen aber auch Schwangere, Ausdauersportler und Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren. Auch hier sehen wir oft niedrige Eisenspeicher. Wenn du dich fragst, woran du einen Eisenmangel erkennen kannst, die ehrliche Antwort ist oft gar nicht auf den ersten Blick, denn die Symptome sind vielfältig. Die Symptome entwickeln sich oft schleichend und werden häufig auf Stress, schlechten Schlaf oder einfach den hektischen Alltag geschoben. Zum Beispiel anhaltende Müdigkeit, die sich auch nach ausreichendem Schlaf nicht bessert, gehört zu den am häufigsten beschriebenen Zeichen eines niedrigen Eisenstatus. Auch Konzentrationsprobleme, dieses Gefühl, nicht klar denken zu können und Dinge langsamer zu verarbeiten als sonst, werden in diesem Zusammenhang häufig beobachtet. Und das sehen wir auch immer wieder in der Praxis. Körperliche Schwäche, eine schlechtere Ausdauer und Blässe können ebenfalls auch Hinweise sein. Dann aber auch brüchige Nägel und diffuser Haarausfall werden in der Literatur mit einem niedrigen Eisenstatus in Verbindung gebracht. Und das ist auch das, was ich in meiner Arbeit oft sehe. Und dann gibt es noch die sogenannten Restless Legs. Restless Legs ist ein Syndrom und beschreibt dieses unangenehme Kribbeln in den Beinen nachts oder auch diesen Drang, die Beine ständig bewegen zu müssen. Auch das wird in der Forschung mit einem niedrigen Eisenstatus in Verbindung gebracht. Was ich dir dabei besonders mitgeben möchte, all das kann bereits auftreten, bevor das Hämoglobin überhaupt abfällt. Der Körper schützt nämlich das Hämoglobin so lange wie möglich. Er greift dafür zuerst auf die Eisenspeicher zurück und leert sie, bevor er das Hämoglobin absinken lässt. Das bedeutet, wenn das Hämoglobin schließlich niedrig ist, sind die Speicher oft schon seit längerer Zeit leer. Man nennt den Zustand davor latenten Eisenmangel. Die Eisenspeicher sind bereits erschöpft, aber das Hämoglobin liegt im Labor noch im Normbereich. Das Hämoglobin allein sagt dir also noch nichts darüber, wie es wirklich um deinen Eisenstatus steht. Dafür brauchen wir den Blick in die Speicher. Damit komme ich zur Diagnostik und zu einem Punkt, den ich dir wirklich ans Herz legen möchte. Sprich das beim nächsten Laborcheck gezielt an. Ein kleines Blutbild misst vor allem das Hämoglobin. Es zeigt also, ob der Sauerstofftransport im Blut bereits eingeschränkt ist. Was es nicht abbildet, ist der Füllstand deiner Eisenspeicher. Und genau das ist entscheidend. Dafür brauchen wir den Ferritinwert. Und Ferritin ist das Protein, in dem der Körper Eisen speichert, sozusagen dein persönliches Eisendepot. Niedrige Ferritinwerte werden in der Fachliteratur mit Erschöpfungssymptomen in Verbindung gebracht, selbst dann, wenn das Hämoglobin noch völlig im Normbereich liegt. Werte unter 30 Mikrogramm pro Liter werden von einem Teil der Fachgesellschaften als sogenannter funktioneller Mangel diskutiert, auch wenn die genauen Grenzwerte nicht überall eindeutig festgelegt sind. Ergänzend sinnvoll ist außerdem zu messen die Transferinsättigung. Transferin ist das Transportprotein für Eisen im Blut und die Sättigung zeigt, wie gut es gerade mit Eisen beladen ist. So wie der lösliche Transferinrezeptor, der auch bei einer aktiven Entzündung im Körper zuverlässig funktioniert. Und das ist wichtig. Ferritin ist nämlich auch ein Entzündungsmarker. Bei einer aktiven Entzündung kann der Ferritinwert künstlich erhöht sein und einen echten Mangel verschleiern. Deshalb sollte immer der CRP-Wert, das ist der klassische Entzündungswert im Blut, mitbestimmt werden, damit man den Ferritinwert überhaupt richtig einordnen kann. Ein sinnvolles Panel, das du beim nächsten Check anfragen kannst, um überhaupt einen Überblick über deine Eisensituation im Körper zu bekommen, ist vor allen Dingen Ferritin, Transferinsättigung und auch lösliche Transferinrezepte sowie das CRP. Jetzt zur Frage, die dich hier vermutlich am meisten interessiert. Was bedeutet das jetzt alles für deinen Healthspan, für deine Gesundheit, also auch für deine gesunden, vitalen Lebensjahre und vor allen Dingen auch für dein biologisches Alter? Die Antwort geht in zwei Richtungen und ich finde beide gleich wichtig. Die erste Richtung, zu wenig Eisen, wird mit langfristigen Folgen für den Körper in Verbindung gebracht. Chronischer Eisenmangel wird in der Forschung mit eingeschränkter Funktion der Mitochondrien in Verbindung gebracht, also genau jener Zellkraftwerke, die für unsere gesamte Energieversorgung zuständig sind. Das kann kognitive Schärfe, die Immunabwehr und die Muskelarbeit beeinflussen. Und wie wir gesehen haben, steht es auch im Zusammenhang mit unserer Schilddrüsenfunktion. Die zweite Richtung ist der wichtige Gegenpol. Zu viel Eisen ist ebenfalls auch ein Problem. Überschüssiges, freies Eisen kann oxidativen Stress erzeugen. Das bedeutet, es entstehen aggressive Moleküle, sogenannte reaktive Sauerstoffspezies, die Zellstrukturen schädigen können. Dieser Mechanismus wird im Kontext der Hallmarks of Aging diskutiert, also jener biologischen Prozesse, die unser Altern auf zellulärer Ebene antreiben. Eisen ohne einen gesicherten Mangelbefund zu supplementieren, ist deshalb nicht nur unnötig, es kann auch kontraproduktiv sein. Deshalb ist es wichtig, erst zu messen, bevor überhaupt eine Supplementierung in Erwägung gezogen wird. Was kannst du also konkret tun, bevor du ans Supplement denkst? Der erste Punkt, priorisiere die Bioverfügbarkeit, also nicht nur, wie viel Eisen du isst, sondern wie viel davon dein Körper tatsächlich aufnehmen kann. Hemmeisen aus rotem Fleisch, Leber und Meeresfrüchten wird mit 15-35% resorbiert. Pflanzliche Quellen wie Linsen, Hülsenfrüchte, Kürbiskerne und auch Haferflocken liefern zwar auch Eisen, aber mit einer deutlich niedrigeren Aufnahmerate. Wenn du auf tierische Quellen verzichtest, ist es besonders wichtig, die richtige Kombination zu kennen. Der zweite Punkt, kombiniere Vitamin C gezielt mit eisenhaltigen Mahlzeiten. Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt, kann dazu beitragen, dass Eisen in eine Form umgewandelt wird, die der Darm leichter aufnehmen kann. Paprika, Zitrusfrüchte oder ein Spritzer Zitronensaft zur eisenhaltigen Mahlzeit sind eine Kombination, die biochemisch gut begründet ist. Der dritte Punkt, trenne Hemmstoffe zeitlich von deiner eisenreichen Mahlzeit. Also Kaffee, schwarzer Tee und kalziumreiche Lebensmittel können die Eisenaufnahme hemmen, aber auch vor allen Dingen zu viel Magnesium. Ein zeitlicher Abstand von mindestens einer Stunde zu einer eisenreichen Mahlzeit kann diesen Effekt deutlich reduzieren. Und wenn eine Supplementierung medizinisch angezeigt ist, dann solltest du auf Eisenbisglycinate zurückgreifen oder auch Curryblatteisen, denn diese werden in der Regel besser vertragen als klassisches Eisensulfat. Ich komme jetzt auch schon langsam zum Ende. Diesmal ist es nur eine kurze Episode, aber ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat und dir auch einen anderen Blick auf ein Mineral gegeben hat, das viele für selbstverständlich halten. Latenter Eisenmangel bleibt oft lange unerkannt, weil das Hämoglobin alleine keine ausreichende Aussage darüber erlaubt, wie es wirklich um deinen Eisenstatus im Körper steht. Lass deshalb Ferritin messen, die Transferinsättigung mit erheben und den CRP-Wert zur richtigen Interpretation dazu nehmen. Und ganz wichtig, supplementiere ausschließlich auf Basis eines gesicherten Befundes von deinem Arzt oder deiner Ärztin oder auch deiner Heilpraktikerin oder deines Heilpraktikerins, denn zu viel Eisen ist biologisch genauso problematisch wie zu wenig Eisen. Und ja, damit wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und ja, Wir sehen uns dann auch wieder in der nächsten Folge. Lass es dir gut gehen und bleib vor allen Dingen gesund. Alles Liebe und bis bald, deine Uta Pettino. Zum Abschluss dieser Folge noch ein wichtiger Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Information und stellen kein medizinisches oder heilkundliches Angebot dar. Sie ersetzen weder eine individuelle Beratung, Diagnostik, Therapie, eine Maßnahme, noch eine Intervention durch eine Ärztin, einen Arzt oder eine andere medizinische oder therapeutische Fachperson. Alle genannten Empfehlungen, Supplemente oder Methoden sind allgemeiner Natur und nicht auf deine persönliche Situation abgestimmt. Nimm keine Nahrungsergänzungsmittel ein und beginne keine Therapie, Maßnahme oder Intervention ohne vorherige individuelle Beratung durch medizinisch qualifiziertes Fachpersonal. Die Umsetzung der hier besprochenen Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung.